Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Hochschulquartett.
Jung, begabt, erfolgreich. Auf dem Hochschulkarriereweg. Und dann aus der Traum. Wie bei Dr. Jennifer Girbach-Nohe, einstmals Teilchenphysikerin.
Ich habe Mathe und Physik studiert in Karlsruhe und anschließend direkt in theoretischer Teilchenphysik innerhalb von knapp 3 Jahren promoviert. Während der Promotion habe ich auch schon eine Stelle in München angeboten bekommen am Forschungszentrum und das habe ich dann eben auch angenommen. Das heißt, danach sind mein Mann und ich von Karlsruhe nach München gezogen und dort war ich dann eben noch 4 Jahre lang als Postdoc in der Forschung tätig. Das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Ich war eigentlich auch sehr erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Viele Publikationen, viele Konferenzen und auch einige Preise habe ich bekommen. Habe mich dann aber doch schweren Herzens nach 4 Jahren entschlossen, die Forschung zu verlassen und bin in die Softwareentwicklung gewechselt.
Und so ein Weg ist keine Ausnahme. Guten Abend und willkommen zum Hochschulquartett mit Christian Flotow am Mikrofon und der heutigen Frage für die Runde. Sackgasse Universität, Hochschulnachwuchs in der Forschungsfalle? Denn was soll ein Verbleib an der Hochschule nach der Promotion, wenn die Randbedingungen nicht stimmen? Juniorprofessorinnen und Professoren, die nach 6 Jahren auf der Straße stehen, weil sie keinen echten Tenure-Track zugesagt bekamen, also den bei positiver Begutachtung vorab garantierten Übergang in eine Professur. Wenn etwa bei einer Umfrage unter Promovierenden an Leibniz-Wissenschaftsinstituten fast die Hälfte sogar daran dachte, die Promotion abzubrechen, immer wieder genannte Gründe, der Uni AD zu sagen, schlechte Verträge, häufige Mobilität, niedriges Einkommen, keinerlei planbare Stellensicherheit, schon gar nicht unterhalb der Ebene einer Professur. Wie sieht dieses Problem ein Professor für Volkswirtschaftslehre? Professor Guido Bünsdorf lehrt dieses Fach an der Universität Kassel. Zugleich hat er Mitverantwortung für das dort angesiedelte International Center of Higher Education und forscht dort unter anderem zur akademischen und nicht-akademischen Nutzung der Promotion. Was sind da zum Beispiel Ergebnisse zu unserem Thema heute, wo Impulse vielleicht bei herauskommen können?
Nun, man muss zum Ersten sehen, dass Deutschland ungewöhnlich viele Doktorandinnen und Doktoranden ausbildet. Das ist nicht neu, das ist schon länger so. Und das ist auch nicht unbedingt ein Problem. Ich würde sogar sagen, dass wir viele ausbilden und viele davon auch nicht in der Hochschule bleiben, ist eine traditionelle Stärke des deutschen Innovationssystems. Denn viele dieser jungen Menschen sind ausgesprochen wichtig als Träger von Wissen, was in die privatwirtschaftliche Forschung geht. Wir haben zum Beispiel uns die deutsche Laserbranche angeschaut und gesehen, dass ein großer Anteil der Patente, die dort hervorgebracht werden, von promovierten deutscher Universitäten stammen. Wir haben gesehen, dass ein großer Anteil der Gründerinnen, so viele Gründerinnen gibt es in der Branche nicht, dass die auch promoviert sind an deutschen Universitäten. Also wenn es so wäre, dass alle am Ende dort beschäftigt sind, wo sie sich am wohlsten fühlen und wo sie ihre Kompetenzen am besten nutzen können, dann wäre das unproblematisch. Ich glaube aber, wir haben Anlass, daran zu zweifeln, dass das tatsächlich der Fall ist.
Sie werden ja mit der Hypothese zitiert, steigendes Angebot bei gleicher Nachfrage bedeutet sinkenden Ertrag. Was heißt das jetzt bezogen auf die Zahl der Promovierenden? Es gibt ja die Zahl 200.000, die ja gerade im Moment in der Promotion stecken, die da herumgeistert.
Also wir wissen, und das sind jetzt nicht unsere Ergebnisse, das ist offizielle Statistik, dass zwischen 1995 und 2015 die Zahl der nicht medizinischen abgeschlossenen Promotionen in Deutschland um 44% gestiegen ist.
Die sind nicht fertig geworden?
Nein, die sind abgeschlossen.
Ach so,
nicht medizinische abgeschlossene
promoviert.
Also die sind auf dem akademischen Arbeitsmarkt. Auf dem akademischen Arbeitsmarkt sind auch zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen worden, aber in geringerem Umfang sind das tatsächlich Lebenszeitprofessuren. Das heißt, wir haben mehr Arbeitsangebot, wie der Ökonom sagen würde, geschaffen, ohne dass die Nachfrage auf diesem Markt im gleichen Maße gestiegen ist. Wir würden erwarten, dass dann die Arbeitsmarktergebnisse dieser Personen schlechter werden und das beobachten wir auch. Also wenn wir in die Sozialversicherungsstatistik schauen und schauen, wie groß ist der Anteil, der tatsächlich Spitzengehälter generiert, der Anteil ist in diesen 20 Jahren systematisch gesunken. Der Anteil der Vollzeitbeschäftigten ist gesunken und so weiter und so fort.
Wie bewerten Sie denn jetzt diese Wegorientierung der offenbar doch erfolgreichen und auch zunächst auf Hochschule eingestimmten Physikerin weg von der Universität? Diese Beispiele ließen sich auch noch vermehren.
Nun, ich weiß nicht, ob die Dame am Ende in der Softwareentwicklung möglicherweise ihre Erfüllung finden wird. Aber man würde sich wünschen, dass wir, und das ist jetzt vom Einzelfall unabhängig, besser auf die Karriereoptionen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft vorbereiten und dass nicht jemand 4 Jahre Postdoc-Zeit macht, die am Ende vom Arbeitsmarkt typischerweise nicht, vom nicht-akademischen Arbeitsmarkt typischerweise nicht honoriert wird.
Auch ein
wird.
Forschungsergebnis von Ihnen. Mhm.
Ja, nicht nur von uns, das gibt es auch für die USA, aber es ist tatsächlich so, dass Beschäftigungszeiten an der Hochschule nach der Promotion wenig bringen, wenn man dann irgendwann außerhalb der Hochschule beschäftigt ist.
Wenn also der Doktortitel in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen, wo er quasi zur Ausbildung in der Chemie beispielsweise noch bis heute dazugehört, ein reines nice to have ist, also schön, dass man ihn dann hat, aber im globalen Kontext auch bei Einstellungen kaum eine Rolle spielt, wird dann die Universitätstätigkeit nach einer Promotion, nach dem Erwerben des Doktorgrades, immer unattraktiver, weil sie sich möglicherweise doch als Falle und Sackgasse erweist. Zu lange hingehalten, kaum realistische Perspektive auf eine unbefristete Stelle, gute und deutlich besser vergütete Positionen außerhalb der Hochschule. Wie sieht Professor Christina Mushold vom Institut für Philosophie der Universität Leipzig, an der sie auch Forschungsgruppenleiterin ist, nämlich für kognitive Anthropologie, diese Flaschenhalsperspektive? Es ist ja doch offensichtlich ein Flaschenhals.
Ganz genau, es gibt einen Flaschenhals und es gibt da aus meiner Perspektive 2 Fragen in Bezug auf diesen Flaschenhals. Das eine ist, wie groß soll dieser Flaschenhals eigentlich sein? Und wir haben eben schon gehört, dass der in den letzten Jahren immer enger geworden ist. In Verbindung auch mit der steigenden Umwucht. Es gibt immer mehr Drittmittelprogramme, es gibt die Exzellenzinitiative, es gibt verschiedene andere Programme, die sozusagen diesen wissenschaftlichen Nachwuchs, wobei man Nachwuchs da auch schon in Anführungszeichen setzen muss oft, eben produziert, ohne dass es eine entsprechende Anzahl dann an unbefristeten Stellen auch für diesen Nachwuchs gibt. Also die Größe ist die eine Frage. Und die andere Frage ist auch der Zeitpunkt des Flaschenhalses. Wann wollen wir diesen Flaschenhals haben? Es ist eben eine Sache, ob man relativ kurz nach der Promotion entscheidet, gut, ich gehe vielleicht doch in die freie Wirtschaft. Und da hatten wir eben auch schon gehört, dass das nicht unbedingt nachteilig sein muss. Es ist aber eine andere Frage, wenn ich länger dann noch im akademischen System bleibe, hingehalten werde, vielleicht auch mit falschen Versprechungen oder unter falschen Vorstellungen, ein Postdoc oder sogar mehrere Postdocs absolviere, ohne dass dann am Ende auch eine realistische Perspektive besteht. Und das ist eine Problematik, die wir auch als, ich bin ja auch Mitglied der Jungen Akademie, und die wir sozusagen in erster Linie da auch kritisch sehen, dass sozusagen aus unserer Sicht, wenn es einen Flaschenhals gibt, dieser sehr viel früher ansetzen müsste, als es derzeit in Deutschland der Fall ist. Denn wenn man sich anschaut, das durchschnittliche Alter bei einer Erstberufung auf eine W2 oder eine W3-Professur liegt bei ungefähr 41 bis 42 Jahren und das ist einfach viel zu spät.
Für einen anderen Arbeitsmarkt dann sich umzuorientieren, kann es auch dann möglicherweise sogar zu spät sein.
Genau, da ist es oft dann eben zu spät und das ist dann auch der Grund, weshalb bestimmte Leute sich dann natürlich dagegen entscheiden, im Wissenschaftssystem zu verbleiben. Und das ist natürlich, also in dem Fall von der Frau Gebach-Noé, den wir vorhin gehört haben, ist es sozusagen unter der Perspektive vernünftig, dass sie sich nach 4 Jahren entschieden hat, das nicht weiter zu verfolgen, ist aber natürlich ein Verlust für das Wissenschaftssystem. Also die Frage ist auch, welche Kosten verursacht dieser Flaschenhals mit Blick darauf, wen wir da verlieren? Verlieren wir möglicherweise die besten Köpfe?
Das ist auch dann eine Frage, die noch wieder rückwirken kann, auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht. Vielleicht ganz kurz noch dazu, wenn Sie da ein Stichwort haben, Herr Bünster.
Als Volkswirtschaftler, ich denke, wir müssen der Verlust. An beides denken. Volkswirtschaftlich sind die besten Köpfe möglicherweise auch außerhalb der universitären Forschung am besten aufgehoben. Das ist schwer allgemein zu sagen. Es gibt aber eben Hinweise darauf, dass zum Beispiel Frauen systematisch aus der Wissenschaft verdrängt werden, weil die Lebensplanungsperspektive unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen für Frauen noch mal viel komplizierter ist als für Männer.
Deshalb
das kann ja nicht optimal sein im Volkswirt.
Deshalb gleich zurück wieder zu Frau Professor Mushold. Sie haben es genannt, auch gehören der Jungen Akademie an, die unter anderem vom Bundesbildungsministerium und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften getragen wird und deren Sprecherin Sie sind. Einer der Vorschläge, die Sie da erarbeitet haben, heißt Departments statt Lehrstühle. Also eine moderne Personalstruktur, die auch nach Ihren Berechnungen keinen Cent mehr kosten würde, wenn man das macht. Wie soll das funktionieren?
Ja, Diese Idee ist entstanden aus dem Vergleich auch explizit des deutschen Wissenschaftssystems mit anderen Wissenschaftssystemen im Ausland. Und dort ist es eben so, also insbesondere im amerikanischen, im englischsprachigen und auch im skandinavischen Bereich, dass es dort eben nicht dieses Lehrstuhlsystem gibt, wie wir das haben, wo eben sehr, sehr wenige unbefristet beschäftigte Professorinnen und Professoren frei und unabhängig forschen, die dann untersetzt sind mit einem sogenannten Mittelbau.
Also ein König und seine Angehörigen.
Genau, diese kleinen Königreiche, ja, wie wir sie haben. Die gibt es eben dort nicht, sondern dort ist es so, dass man relativ früh nach der Promotion auf sogenannte Tenure-Track-Stellen kommt und dort von Anfang an sozusagen auch gleichberechtigt und auf Augenhöhe unabhängig und frei forschen und lehren kann mit seinen Kollegen und Kolleginnen gemeinsam in eben diesem Department.
Und wo sind diejenigen, die immer noch ein bisschen das Wasser mittragen müssen, also sprich an der Forschungsfront mit tätig sein müssen, also der heutige Mittelbau?
Naja, der Effekt ist eben, wenn man so eine Departmentstruktur hat, dass diese ganzen Aufgaben, mit denen die Professorinnen und Professoren jetzt bei uns belastet sind, also neben der Lehre und Forschung eben akademische Selbstverwaltung, Drittmittelverwaltung, Wissenschaftskommunikation, was da alles noch dazukommt, sich einfach auf mehr Schultern verteilt. Und dadurch dann auch wieder mehr Zeit für die eigentlich genuinen Aufgaben, nämlich Forschung und Lehre, auf Seiten der Professorinnen eben da ist, die dann eben sehr viel stärker auch wieder an dieser Front involviert sein
können. Sie haben ja eingeladen, aus der Wissenschaft auch Rückmeldungen zu bekommen. Beispielsweise Jan-Christoph Rocke vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin hat Ihnen eine Rückmeldung gegeben, geschrieben, nicht aufgelöst wird bei diesem Modell die harte Barriere zwischen dem berufenen Personal, also die eine Berufung haben, Professorinnen und Professoren sind, auf der einen und eben nicht berufenem Personal auf der anderen Seite. Im Gegenteil, der Graben zwischen den drittmittelfinanzierten, befristet meist weisungsgebundenen beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Grundmittelfinanzierten, die also berufen sind, der wird sogar noch verbreitert.
Ja, ich weiß nicht, wie der. Also es ist natürlich so, dass es nicht ganz ohne Mittelbau gehen wird. Der Mittelbau wird aber in dem Modell, was wir vorschlagen, eben nicht mehr aus Haushaltsmitteln finanziert, sondern eben aus Drittmitteln. Das ist je nach Disziplin unterschiedlich sozusagen, wie stark das dann benötigt wird, ein derartiger Mittelbau noch. Aber es ist eben so, dass man einfach sehr viel früher weiß, habe ich tatsächlich eine langfristige Perspektive. Ich kann mich eben unmittelbar nach der Promotion auf eine Tenure-Track-Stelle bewerben. Vielleicht mache ich einen Postdoc, vielleicht auch zwei, aber danach habe ich relativ früh die Klarheit.
Das wäre nämlich auch die Frage, wo gibt es denn noch Stellen, wo man sich weiter qualifizieren kann, bevor es dann überhaupt in eine Berufung kommt? Wenn es da keine Stellen mehr gibt, muss ich ja irgendwie Hobbyforscher werden und Gelehrter, so wie früher.
Ja, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt verstehe mit der Weiterbildung.
Wenn es keine wissenschaftliche Mitarbeiterin, Mitarbeiterstelle jetzt gibt in einem größeren Umfang, dann habe ich ja gar kein Potenzial, keine Möglichkeit, eigentlich mich weiter zu qualifizieren, zumindest eine gewisse Zeit lang, wenn es solche Stellen gar nicht mehr gibt.
Naja, es ist eben, wie gesagt, auch in diesen Wissenschaftssystemen, die über eine Departmentstruktur verfügen, also im Ausland, wenn man sich das anschaut, gibt es durchaus auch Postdocs und gibt es Drittmittelprojekte, aber die sind eben sehr viel stärker befristet als bei uns. Also befristet in dem Sinne, dass ich nicht sozusagen 5, 6 Postdocs mache, sondern ich mache vielleicht einen Postdoc und dann bewerbe ich mich auf eine entfristete Stelle. Und auch bei diesen entfristeten Stellen ist es ja so, dass ich mich dort weiter qualifiziere. Wenn ich zum Beispiel nach Großbritannien schaue, dann fange ich dort an als Lecturer, dann werde ich Senior Lecturer, dann werde ich Reader und erst ganz zum Schluss Professor.
Das sind aber schon alles unbefristete
Stellen. Das sind alles unbefristete Stellen und der Vorteil ist aber, dass ich eine klare Entfristungs- und auch eine klare Gehaltssteigerungsperspektive habe. Und es ist auch in dem System zum Beispiel so, dass nicht jeder letztlich auf die Professur kommt, sondern man kann auch auf der Ebene des Readers oder des Senior Lecturers bleiben, mit entsprechend weniger Verantwortung, weniger Aufgaben. Aber man hat eben trotzdem die Entfristung und das zu einem relativ frühen Zeitpunkt.
Gucken wir mal nach einer Universität, die sich um den Nachwuchs sehr bekümmert. Die Europa-Universität Flensburg ist eine eher kleine, aber sich rasch weiterentwickelnde Universität mit Forschung und Lehre zu Bildungs- und Lehramtsstudiengängen. Also da kommt sie ursprünglich mal her. Aber auch zu Medien, zu Europa, zu Minderheiten, auch zur Wirtschaft. Und sie wächst personell, braucht also auch immer mehr Nachwuchs. Und mit dem versucht sie pfleglich umzugehen. Welche Wege gehen Sie da? Welche können Sie auch weiterempfehlen? Professor Werner Reinhardt gehört der Runde heute Abend, der Präsident der Europa-Universität Flensburg.
Ja, natürlich müssen Universitäten sich etwas einfallen lassen, damit sie konkurrenzfähig bleiben zur Wirtschaft. Und kleine Universitäten, zumal wenn sie am Rande liegen, müssen sich besonders viel einfallen lassen.
Ganz oben im Norden.
Ganz oben im Norden, in der Tat. Aber es ist ja nicht nur eine Frage, dass man konkurrenzfähig sein will. Es ist ja auch ein Wille dafür da. dass wir unsere besten Köpfe nicht verlieren wollen. Und weil wir eben die Chance hatten zu wachsen, konnten wir am Reißbrett ziemlich viel planen. Und bei uns hat sich sehr bewährt die Juniorprofessur. Auf die Juniorprofessur hat nun Flensburg schon sehr früh gesetzt. 2002 haben wir die ersten eingeführt. Da war der Norden immer etwas mutiger als der Süden.
Auch so mutig, dass eine verbindliche Zusage gegeben wurde dann?
Also wir haben über 80%, ich glaube es bei 90% haben wir mit Ternier-Verfahren ausgeschrieben. Das hat sich auch sehr bewährt und das gibt sehr viel Sicherheit. Und wenn man vor Antritt der Professur auch definiert, was man erwartet, dann kann man auch ziemlich klar Perspektiven aufzeichnen. Und das ging meistens gut. Es ging in einem Fall nicht gut, aber ansonsten ging es gut, weil man braucht natürlich die positive Evaluierung. Wir haben Postdoc-Stellen geschaffen. Da profitieren wir von der Malaise der anderen, weil es gibt so viele arbeitslose Postdocs, auch sehr gute. Und dann haben wir eigens für Leute von außerhalb diese Stellen geschaffen. Ihr könnt zu uns kommen und erlauben denen auch Anträge zu stellen, dass sie ohne Lehre an ihrer Forschung arbeiten können, sodass sie ihre Anträge auf Drittmittel dann auch unterwegs bringen können. Und wir haben einen Orientierungsrahmen, in dem wir uns verpflichten, solange wie das Projekt läuft, solange wird der Vertrag gemacht, nicht darunter und auch bei Promotionsstellen nie weniger als 3 Jahre und danach kriegt man möglicherweise eine Perspektive auf Weiteres und auch die Postdocs nicht auf 2 Jahre, sondern mindestens auf 4 Jahre angelegt. Wir wollen ja die Besten halten und Familienphasen haben dann eben aufschiebende Wirkung.
Plus Coaching-Angebote, das ist auch etwas, was Sie unterbreiten dort.
Ja, sicher. Nicht alle können an der Universität bleiben, nicht alle wollen an der Universität bleiben. Dann muss man eben auch für die Welt von heute und morgen fit machen. Und als Europa-Universität ist es bei uns beispielsweise im Juniorprofessurenprogramm immer wichtig. Es gehört, ein Semester Auslandserfahrung gehört mit dazu. Eigentlich gehen wir da zurück ans alte Bildungsideal der Aufklärung. Da war die Kenntnis anderer Länder, anderer Sitten, anderer Gepflogenheit und anderer Sprachen eigentlich Bestandteil dessen und ist eigentlich auch Teil der Idee der deutschen Universität.
Die Relation zwischen Größe, also Quantität des Nachwuchses, den es da hochqualifiziert gibt und tatsächlich vorhandenen unbefristeten Stellen, diese Relation, die können Sie auch nicht wirklich ändern. Wie damit umgehen, jetzt mal so aus einer präsidentiellen Perspektive, auch damit sich Nachwuchs nicht in größerem Maße grundsätzlich abwendet vom System Hochschule, weil es unattraktiv wird. Also Forschungsfalle, unser Thema.
Also wir haben auch im Bereich von Wissenschaftsmanagement und im Bereich von Wissenschaftsadministration einen extremen Fachkräftemangel. Wenn wir diese Wege auch öffnen, also Karrierewege neben der Professur, und das heißt nicht nur unterhalb der Professur im System, sondern auch innerhalb von Wissenschaftsmanagement, wo ich qualifizierte Menschen brauche, dann hilft uns das auch, weil diese Stellen sind nicht so ohne weiteres heutzutage mit sehr guten Leuten zu besetzen. Und wenn jemand Forschung unterstützen will, Forschung beraten will, dann muss diese Person in ihrer Biografie selbst einmal geforscht haben. Sonst bringen auch die anderen eher den Respekt nicht entgegen, den es braucht.
Jetzt ist es der Moment für den Deutschen Hochschulverband. Der versteht sich als Berufsvertretung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also auch des Nachwuchses. Und von ihm gehört dem heutigen Quartett an dessen erster Vizepräsident, Professor Josef Feilschifter. Von Hause aus kommen Sie aus der Medizin, sind auch dort derzeit Dekan der Medizinischen Fakultät der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. In der Medizin ist ja schon lange klar gewesen, dass sich viele wissenschaftlich qualifizieren, aber die Zahl unbefristeter Professuren gering ist. Es gibt aber ein breites Berufsfeld auch außerhalb der Universität. Das ist in anderen Studiengängen ja nicht so unbedingt. Wie steht denn der Deutsche Hochschulverband zu dieser drohenden Forschungsfalle, die es durch diese großen Zahlen von auch sich qualifiziert habendem Nachwuchs, also durch Exzellenzcluster, durch Exzellenzinitiative und so weiter, diese ganzen Maßnahmen, die da stattgefunden haben?
Der Deutsche Hochschulverband hat ja mehrere Maßnahmenpakete vorgeschlagen. Das betrifft zum einen, wie es eben auch vorher schon angeklungen ist, rechtzeitig verschiedene Karrierepfade, Karriereperspektiven aufzuzeigen, die jeder nach seiner eigenen Einschätzung dann ergreifen kann. Wir nennen das im Hochschulverband das sogenannte Y-Modell, wo wir die Karrierepfade hin zur Professur und die Karrierepfade hin zu dem notwendigen Mittelbau, der natürlich an jeder Universität für Serviceaufgaben, für Routineaufgaben, auch in der Lehre und für Funktionsstellen unverzichtbar ist, vornehmen zu können. Zum Weiteren plädieren wir natürlich dafür, bei den bestehenden Studierendenverhältnissen zu den Professoren, also Betreuungsverhältnis, das sich ja sukzessive über die Jahre verschlechtert hat, heute irgendwo bei 1 zu 65 vielleicht liegt, energischer anzugehen. Es reicht nicht, mit einem Bund-Länder-Programm und 1000 Professuren hier anzugehen. Der Wissenschaftsrat hat die Zahl 7500 genannt. Der Hochschulverband ist in der Weise auch mahnend. Wir brauchen Zahlen, die in dieser Größenordnung verfügbar sind, um den Nachwuchs, der sich natürlich zahlenmäßig durch die Exzellenzinitiative und die anderen Maßnahmen hier qualifiziert hat, auch unterbringen zu können im Universitätsbereich.
Also Ihre Forderung ist definitiv nach mehr Stellen, die unbefristet sind und im Professurenbereich sind. Also
im Professurenbereich wie auch im Mittelbau mit dem Y-Modell, wobei wir eben anregen, dass vorher rechtzeitig eine Differenzierung und Entscheidung durch die Betroffenen selbst stattfindet, wohin sie denn auch tendenziell von der Leistung her, von der Leistungsbereitschaft und von der Konkurrenzsituation her hingehen wollen.
Lassen Sie doch diese Überlegungen, die jetzt von Ihnen allen eingespeist worden sind, was also diese Qualifizierungsprogramme eigentlich durch Exzellenzinitiative oder die Gewinnung auch von so viel Qualifikation angeht, lassen Sie das nochmal in dem Beispiel weiterführen, was wir am Anfang auch schon gehört haben. Also außer Frust und Abschied vom Wissenschaftssystem folgt da in den vielen Einzelfällen eben nichts. Deshalb nochmal zur Entscheidung der schon am Anfang der Sendung zu Wort gekommenen Physikerin Dr. Jennifer Girbach-Noe.
Ich wäre natürlich gern Professorin mit einer festen Stelle geworden, aber halt nicht um jeden Preis. Das Problem ist, die Postdoc-Stellen sind halt immer auf 2 Jahre befristet. Bei mir war es eigentlich schon eine Ausnahme, dass ich 4 Jahre lang an einem Ort bleiben konnte. Aber normalerweise muss man halt alle 2 Jahre umziehen. Und es wird eigentlich auch erwartet, dass man 2, 3 Postdocs gemacht hat, mindestens einen davon im Ausland, um überhaupt eine Chance auf eine feste Stelle zu bekommen. Und das kam einfach für mich und meinen Mann dann nicht mehr in Frage.
Professor Bünsdorf, Sie haben darüber geforscht, über die Situation. Sie überrascht das nicht?
Mich überrascht das überhaupt nicht. Ich finde es bedrückend, weil ich glaube, dass tatsächlich viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler ganz ambitioniert und ganz enthusiastisch in die Forschungstätigkeit reingehen und das mit Herzblut machen und dann irgendwann merken, dass ihr Leben dabei auf der Strecke bleibt, wenn sie das wirklich durchziehen wollen. Und weil eben dieses Verhältnis zwischen jungen Menschen, die eine Stelle eine unbefristete Stelle in der Wissenschaft suchen und dem Stellenangebot so weit auseinander geht. Und da kommen noch andere Dinge dazu, wie Internationalisierung. Es kommen ja auch zusätzlich noch neue Bewerberinnen und Bewerber aus dem Ausland dazu. Da wird es dann irgendwann so ein riskantes Spiel, dass nur wirklich ganz extrem risikofreudige Charaktere oder Menschen, die aus ihrer Lebenssituation das Risiko eingehen können, in der Forschung bleiben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was gute Forscherinnen und Forscher qualifiziert.
Da gibt es viel Redebedarf in der Runde. Professor Reinhardt, Präsident der Oberuniversität Flensburg.
Also bis zur Dissertation stimme ich Ihnen ja auch zu. Es ist gut, wenn Menschen dann in die Welt rausgehen und in die Wirtschaft gehen und in die Gesellschaft gehen und ihr Wissen dann dort anwenden. Eigentlich hat es ja auch mit Persönlichkeitsbildung zu tun, es hat mit Soft Skills zu tun und man hat bewiesen, man kann längere Zeit an einem Thema dranbleiben und wirklich Neues leisten. Danach verstehe ich die Physikerin, aber ich teile ihre Argumente nicht.
Ja, sagen wir mal.
Weil Wissenschaft war immer, seit jeher und sollte es heute auch sein, mehr als nur eine Karriereoption. Es geht dann natürlich auch, man braucht auch einen Sinn hinter dem, was man macht. Und es gibt ja den schönen Spruch von Nietzsche, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Es ist immer noch die Professur eine Möglichkeit, sehr frei, sehr frei. Es gibt die Freiheit der Forschung, sich zu entwickeln. Und vor allem geht mir verloren, das, was für mich den Kern der Universität ausmacht, nämlich das Miteinander der Generationen, dass man sein Wissen weitergibt, dass man gemeinsam mit der jüngeren Generation und gerne auch mit der älteren Generation gemeinsam an Projekten arbeitet, gemeinsame Haltungen entwickelt. Und das war immer Ziel von Universität, Wahrheitssuche. Und dann, das kann ich nicht wirklich quantifizieren in einem Gehaltscheck nur.
Professor Christina Mußhold gehört dieser jungen Generation an. Sie ist Professorin am Institut für Philosophie der Universität Leipzig. Sie gehört aber auch der jungen Akademie an, ist deren Sprecherin.
Deren Sprecherin bin ich nicht, aber das Wahnsinn. Ist der Herr
stimmen
Christoph Lundgren. Ich bin die Sprecherin der AG Wissenschaftspolitik.
Also stimmt's halt.
Nicht die Sprecherin der ganzen jungen Akademie. Ja, also was der Herr Reinhardt sagt, sicherlich sind das die hehren Ideale natürlich der Wissenschaft. Und ich glaube auch, dass das auch nach wie vor Menschen natürlich motiviert, in die Wissenschaft zu gehen, genau diese Vorstellungen. Aber die Frage ist dann eben, wer kann sich das dann leisten, dieses hohe Risiko, das dann trotzdem damit verbunden ist, so einen Weg einzuschlagen, einzugehen. Und ich glaube, das sind eben dann in erster Linie, wie Herr Binzdorf auch schon gesagt hat, Menschen, die entweder sehr risikofreudig sind oder eben die sehr privilegiert sind und aus dieser privilegierten Situation heraus dieses Risiko eingehen können. Vielleicht, weil sie über genügend Rückhalt finanzieller Art auch natürlich in der Familie verfügen oder aus anderen Gründen. Aber es sind oft nicht Menschen, die zum Beispiel selber familiäre Verpflichtungen haben. Also Frauen, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, dass die überproportional durch solche Mechanismen aus der Wissenschaft gedrängt werden. Aber auch Menschen, die vielleicht nicht aus einem privilegierten Akademikerhaushalt selbst kommen, sondern sich da vielleicht hochgearbeitet haben und dann aber nicht bereit sind, über 5, 6, teilweise 10, 12 Jahre hinaus ein derart hohes Risiko einzugehen. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen. Welche Menschen verlieren wir? Und sind das wirklich die Menschen, die wir verlieren wollen? Ich glaube, das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit zum einen, aber es ist auch eine Frage, dass das der Wissenschaft schadet, denn uns gehen sehr viele wichtige Perspektiven dadurch verloren.
Das ist ein Punkt, da kommt der Forscher, der dazu forscht, ganz schnell dazwischen, bevor der Deutsche Hochschulverband Vertreter grundsätzlich etwas dazu sagt. Professor Binzdorf, Sie haben dazu geforscht.
Ich würde sagen, es geht nicht nur darum, wer geht verloren, sondern auch wie passen diejenigen, die im System bleiben, ihr Verhalten an. Und da sehe ich auch Dinge, die unter diesen wirklich stärker gewordenen Wettbewerbs. Wir waren alle im Wettbewerb und das ist auch richtig so. Aber ich glaube, das hat inzwischen Ausmaße angenommen, wo so strategisch gedacht wird, woran kann ich forschen, was kann ich publizieren, was ist ein Thema, was fliegt. Alles richtig. Ja? Ich möchte keine naiven jungen Wissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftler, aber das hat ein Ausmaß an Strategie angenommen, das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Also gerade wenn man das Streben nach Wahrheit nach vorne stellt.
Professor Pfeilschifter, der Vertreter vom Deutschen Hochschulverband heute Abend. Warum, das ist ja die Frage dahinter, warum gibt es überhaupt so wenige unbefristete Stellen, sei es unterhalb der Professur oder auch Professuren? 1,7 Millionen Studierende an Universitäten, wir sagen jetzt, die Hochschulen kommen ja noch hinzu, das ist auch noch über 1 Million, Fachhochschulen in Anführungszeichen, die ja Hochschulen für angewandte Wissenschaften heute überwiegend heißen. Aber gucken wir auf die Universitäten. 1,7 Millionen und noch nicht 25.000 unbefristete hauptamtliche Professuren. Früher waren das mal zu Zeiten Max Webers 58.000 Studierende und es gab immerhin 1.750 Professuren. Also stimmt ja was in den Relationen in den 100 Jahren gar nicht mehr.
Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Wir haben eine Dysbalance bei der steigenden Studierendenzahl, keinen adäquaten Aufwuchs in der Zahl der Professuren und keinen adäquaten Aufwuchs in der Zahl des Mittelbaus. Persönlich würde ich aber denken, die Optionen, die wir aufzeigen müssen, rechtzeitig, und die jeder frei entscheiden kann, ob er sie ergreifen möchte oder nicht, ich finde eine Professur eben auch hochattraktiv in der Freiheit, in der Möglichkeit, sein Leben, seine Forschung zu gestalten, die durchaus Geld wert ist und von daher einen zusätzlichen Wert an sich beinhaltet, attraktiv. Aber wir wollen die Besten dort rekrutieren und das bedeutet auch, dass es einen Selektionsprozess gibt, weil es Alternativen gibt auf dem privatwirtschaftlichen Sektor, im staatlichen Sektor, im Mittelbau und die müssen auch genutzt werden. Was wir nicht vergessen sollten, Herr Flotho, akademische Freiheit bedeutet auch zu scheitern. Und dies muss auf jeder Stufe uns doch immer wieder klar werden. Ich kann als Student scheitern, ich kann als Doktorand scheitern und ich kann ebenso als jemand, der auf dem Weg sich macht, zur Professur scheitern. Nur dann ist ein System wie die Universität funktionsfähig, weil ich einen permanenten Durchsatz haben muss von hochbegabten Leuten, von denen die motiviertesten, engagiertesten und besten dann das System auch weiterbringen.
Dann haben wir das Spannungsfeld. Bereit sein zum Scheitern einerseits, aber zum anderen auch. Möglicherweise wenden sich die tatsächlich Besten ja schon von vornherein ab und nehmen gar nicht mehr an diesem Selektionsprozess teil. Da würde ich gerne aus der Runde was hören. Professor Reinhardt.
Also der Titel der Sendung ist ja Sackgasse Universität. Ja,
genau.
Ich persönlich bin lieber in der Sackgasse als auf der Schnellstraße. Also man muss auch Zeit haben, sich in ein Thema zu vertiefen. Man muss eine hinreichende Breite entwickeln. Man muss nicht nur modischen Themen nachrennen. Und das kann man ja machen. Ich erwarte einen Projektantrag, aber ich erwarte nicht einen erfolgreichen Projektantrag. Und auch ein Scheitern hat einen enorm hohen Wert. Mir ist die Stimmung hier, aber vielleicht ist es Zufall, vielleicht lese ich es auch falsch, etwas zu weinerlich. Das klingt so, als wären wir in unserer Gegenwart in einer akuten Krise, die es so vorher nicht gegeben hat. Sehen Sie mir es nach, Herr Binsdorf. Es ist impressionistische Evidenz.
Ist aber als schön, ich studiert
habe, gab's, hatten Professorinnen, die wenigen Professoren hatten keine Kinder. Als ich mich habilitiert habe, haben die Frauen angefangen, so Ende 30, dann haben sie meist noch ein Kind, manchmal noch ein Kind bekommen. Und wir haben heute, vielleicht liegt es ja auch am Norden und dass Flensburg sowieso eine Stadt ist mit historischer Erotiktradition, heute haben wir Professorinnen mit 4, 5 Kindern. Und der Frauenanteil ist doch über die letzten 50 Jahre enorm gestiegen. Das kann man doch nicht so in Abrede stellen.
Aber wir müssen ja nicht alle im Quartett müssen dieser Auffassung auch sein. Frau Professor Mushold, was meinen Sie?
Ja gut, in mancher Hinsicht mögen sich die Dinge geändert haben und auch verbessert haben. Also, dass es überhaupt Frauen in der Wissenschaft gibt, dass es überhaupt Professorinnen gibt. Trotzdem ist der Anteil natürlich an Professorinnen immer noch sehr, sehr klein. Und wenn man sich anschaut, ich habe mir gerade die Jenaer Postdoc-Studie angeschaut, die eben die Postdocs befragt hat zu verschiedenen Faktoren, unter anderem Zufriedenheit eben mit ihrer Tätigkeit, dann sagen die eben schon, dass diese schwierigen Bedingungen und dieser zunehmende Konkurrenzdruck als demotivierend empfunden wird. Und da fragt man sich schon, schlägt sich das nicht auf die Qualität der Arbeit nieder? Also wenn wir davon sprechen, wir wollen die Besten haben. Und ich würde auch sagen, natürlich muss nicht jeder, der promoviert, auch eine Professur bekommen. Und natürlich brauchen wir eine Selektion. Aber die Frage ist eben, wie selektieren wir? Und im Moment bin ich nicht der Meinung, dass das System so ist, dass wir im Hinblick darauf, wer dann wirklich am besten qualifiziert ist,
selektieren. Der forscht am Tisch, auch nämlich zu diesen Fragen, ist Professor Guido Bünsdorf, eigentlich Volkswirtschaftler, aber eben halt auch zu dieser entsprechenden Forschung am Center of Higher Education in Kassel mit tätig. Bestätigen Sie das aus der Forschung heraus?
Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass tatsächlich die Zahlen sich nochmal geändert haben. Dass wir einfach nochmal erheblich mehr wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden, als das vor 20 Jahren der Fall ist. Und ich bin völlig bei Ihnen. Wir brauchen ein selektives System, wir brauchen Wettbewerb. Ich bin Volkswirt, also ich bin der Letzte, der hier sagen wird, wir brauchen keinen Wettbewerb. Die Frage ist, wann schlägt das System so um, dass wir die Falschen vertreiben? Und, das war auch ein Punkt, den ich eingangs schon gemacht hatte, die Frage ist, bereiten wir während der Promotionszeit richtig auf das vor, was an Karriereoptionen nach der Promotionszeit da ist? Und helfen wir den jungen Menschen auch, die richtige Entscheidung für sich zu treffen? Ich glaube, da können wir einen besseren Job tun.
Der Soziologe Reinhard Kriegel hat 2016 in der Bayerischen Zeitschrift für Hochschulforschung mal Fakten genannt und gegenübergestellt. Und da kommt beispielsweise heraus, der haupt- und nebenberufliche Lehrkörper unterhalb einer Professur, also das, was wir so unter wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Lehrbeauftragten und so weiter, die teilweise auch kein Geld bekommen, sondern das für nichts tun. Unterhalb der Professur ist also zwischen 1910 und 2010 von damals 2500 Personen auf 220.000 angeschwollen. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, die aus der nächsten Zahl nämlich resultieren muss. Dieser unterhalb der Professur angesiedelte mitwirkenden Teil an der Universität erbringt heute im Durchschnitt fast 2/3 der universitären Lehrleistung. Also ist das Ganze ein Popanz, eine Chimäre, dass also universitäre Lehre vor allen Dingen professoral ist? Die bringen noch nicht mal die Hälfte nach den Zahlen. Gibt es Widerspruch, Professor Fallschifter vom Deutschen Hochschulverband?
Ja, wir müssen ja sehen, wo stehen wir denn mit der Zahl der Studierenden? Wir erleben heutzutage, bundesländerabhängig vielleicht, auch von Regionen abhängig, dass wir 50-60% des Altersjahrgangs mit Abitur versehen. Damit eine Hochschulzugangsberechtigung, keineswegs mehr mit einer Hochschulreife, wie es früher hieß. Das ist ja ganz eklatant, wenn wir die jungen Studentinnen und Studenten an der Universität erleben. Dass wir diese Last mehrfach in der Erwartung, dass sie irgendwann wieder abnehmen würde, unter Tunnel, das war mal ein Begriff, wo wir die Professurenstellen und die Mittelbaustellen entsprechend klein gehalten haben, dass wir hier aufbauen müssen, dass wir Massenstudiengänge haben, in denen sie vor bis zu 1000 Studenten Vorlesung halten, auch als Professor. Mhm. Wenn sie die in Gruppen, in kleinen Gruppen unterrichten müssen, kommen wir gar nicht umhin, dass wir hier diese Lehre auf diese große Zahl von Schultern verteilen, die sie zu Recht benannt haben. Ist ein Verhältnis jetzt, je nachdem, von 1 zu 10, was die Professuren zu den Mittelbaustellen betrifft. Die sind in dem Sinn erforderlich, um ein halbwegs funktionierendes System der Universität zu garantieren. Und wo gehen wir hin, wenn wir Studien und Empfehlungen hören? Doch dahin möglichst alle, vermutlich mit der Hochschulreife auszuschatten oder mit der Hochschulzugangsberechtigung zum Studienabschluss zu führen. Die neuen Hochschulgesetze sind in Art und Weise gestaltet, dass wir nicht mehr die Zahl der Eingangs-, sondern die Zahl der erfolgreichen Abschlüsse prämieren. Ist absehbar, dass dieses System uns dazu führen wird, weil wir das finanziell und für die Einrichtungen an Geld brauchen, dass wir die Anforderungen heruntersetzen werden. Also wir banalisieren in einer Art und Weise Universität und universitäre Ausbildung, dass einem Angst und Sorge werden könnte.
Würde den Präsidenten hier am Tisch einer Universität, nämlich Professor Reinhardt von der Europa-Universität Flensburg, fragen wollen. Sie haben das Prinzip, dass Sie Tenure-Track-Junior-Professoren haben, in hohem Maße diejenigen, die sie eingerichtet haben, zu 90% sind also dann mit der Verbindlichkeit einer Festanstellung bei positiver Bewertung dann nach 3 Jahren so auch eingerichtet. Könnten Sie sich denn vorstellen oder anders gefragt sogar problematisiert, was ist denn das Hindernis in den anderen Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau, also unterhalb einer Professur, sehr viel mehr unbefristete Perspektiven anzubieten, so wie Frau Professor Mußhold ja dann gesagt hat, in anderen Ländern, wo es dann auf diesem Niveau auch eine unbefristete Möglichkeit dort gibt. Früher gab es viel mehr Stellen im Mittelbau, die unbefristet waren. Was hindert die Universitäten, dieses zu tun? Ist es die Sorge, dass nicht genügend Fluktuation stattfindet und dass alles in einen Schlafwagen sich verwandelt oder wie?
Das wird ja auch, das weiß man ja. Dieses Experiment wurde ja in Deutschland schon einmal gemacht, dass sämtliche Mittelbaustellen entfristet wurden und diese Universität war auf Jahrzehnte abgehängt. Wir brauchen denn, Universität ist das Miteinander der Generation. Also muss jede neue Generation die Chance haben, ihre eigenen Forschungsfragen zu stellen, zu entwickeln und betreut dann auch zu beantworten. Ja. Wir sind im Zeitalter der Massenuniversität. Wir haben sehr, sehr hohe Einschreibezahlen, und wir haben sehr, sehr wenig professorale Lehre. Nur die Unterstellung, nur professorale Lehre ist wertvolle Lehre, die teile ich so nicht. Denn das Miteinander der Generationen sind 3 Generationen. Es sind die, die studieren, es sind die, die die Professur haben und es sind die mittendrin, die oft andere Formen der Vermittlung haben oder manchmal auch in Fragen digitaler Lehre flotter sind und näher dann an manche Lehrformen.
Viel mehr Lust haben zu erklären?
Vielleicht auch das. Also das würde ich mal bezweifeln. Und zweitens würde ich in Frage stellen, dass nur die Vorlesung oder das Seminar der entscheidende Motor für Wissenstransfer ist. Für die Gesellschaft, für die wir vorbereiten, gehört Teamarbeit mit zur Qualifikation. Es gehört Projektlernen mit zur Qualifikation. Natürlich muss das betreut werden, selbstverständlich. Aber wir wollen ja die Menschen ermutigen, eigene Fragestellungen nachzugehen. Und dann ist die Klausur und das professorale Siegel unter der Klausurkorrektur nicht der richtige Weg, glaube ich.
Könnte es wichtig sein, dass man sehr viel früher, sehr nachdrücklich, Sie machen ja Coaching, Herr Reinhardt, in Flensburg, sagt, probiert es, macht es, verwendet nicht zu viel Lebenszeit, geht frühzeitig in die Entscheidung, ob ihr bleibt oder nicht. Könnte das ein ganz wichtiger Weg sein oder Ansatz auch sein?
Ja, ich glaube, das muss auf jeden Fall mit dazugehören. Also ich glaube, das machen wir heute noch viel zu wenig, dass wir eben den Nachwuchswissenschaftlern auch wirklich deutlich machen, was sind die Alternativen und was muss auch getan werden, damit ihr auch alternative Wege einschlagen könnt, damit sie wirklich eine eigene Entscheidung da auch treffen können. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen zu Ihrer vorigen Frage, was hält eigentlich die Universitäten davon ab? Ich meine, ein Punkt ist natürlich, es gibt einfach nicht diese Grundfinanzierung in dem Maße oder beziehungsweise das Verhältnis von Grundfinanzierung zu Drittmittelfinanzierung hat sich dramatisch geändert.
Sie müssen selbst für die Finanzierung sorgen.
Die langfristigen Mittel sind einfach gar nicht da. Zu der Frage, ob sich das verknöchert, Deswegen sind wir ja der Meinung, es sollte weniger Mittelbau in dem Sinne von der abhängigen, weisungsgebundenen Stelle geben und mehr wirklich eigenständig Forschende.
Lassen Sie uns abschließend in die Zukunft schauen. Bildungspolitische Schritte sind meist Trippelschritte oder vielleicht auch sogar eine echte Springprozession. Deshalb mal den Blick vielleicht auf 10 Jahre weiter. Wie wird sich Ihrer Auffassung nach die Situation des Hochschulnachwuchses entwickeln? Wird es eine Veränderung geben, vielleicht mehr unbefristete Stellen, wo dann Beruf und Privatleben, Lebensalter und situationsgerecht nach heutigen Vorstellungen vereinbar werden? Was muss sich, was wird sich tatsächlich ändern? Professor Guido Bünsdorf, Institut für Volkswirtschaft der Universität Kassel und Center of Higher Education Research.
Wenn ich versuche, in die Zukunft zu schauen, glaube ich, es wird sich an den grundsätzlichen Bedingungen nicht sehr viel ändern. Weil ich vermute, und das ist ja auch schön so, es wird nach wie vor junge Leute geben, die sich begeistern können für Forschung und die sich darauf einlassen werden. Es werden sich aber ein paar Dinge schon verschieben. Ich glaube, wir werden sehr viel mehr internationalen Nachwuchs haben. Es werden mehr junge Leute aus dem Ausland zu uns kommen wie in anderen. Da haben wir sowieso Nachholbedarf. Es wird sich stärker polarisieren. Das heißt, die Universität, von der man kommt, wird eine viel größere Bedeutung haben dafür, welche Chancen man hat. Das Wissenschaftsmanagement wird noch bedeutender sein. Mhm. Und wir werden vermutlich in den nächsten Jahren Data Science als das große Ventil haben, wo Leute aus der Wissenschaft rausgehen und vernünftige Beschäftigungsmöglichkeiten haben, weil da einfach noch niemand richtig für qualifiziert ist.
Professor Christina Mussold, Universität Leipzig.
Also ich würde mir wünschen, dass mehr Universitäten den Weg vielleicht der Universität Flensburg auch gehen und gerade im Zuge des Wettbewerbs dann um die besten Köpfe eben verstärkt auf Tenure-Track-Perspektiven und frühzeitige Planbarkeit setzen, um so dann auch die bestqualifizierten Nachwuchswissenschaftler anzuziehen, sei das In- oder Ausland.
Professor Josef Feilschiff, der erste Vizepräsident des Deutschen Hochschulverbandes.
Ich würde mir wünschen, dass das differenzierte tertiäre Bildungsbereich in Deutschland wieder in jedem Einzelteil sich seiner Stärken mehr besinnt und wir nicht versuchen zu homogenisieren, sondern jeder in seinem Teilbereich für die Zielgruppe, für die sie ideal geeignet ist, Angebote zu machen und entsprechend Ausbildung zu liefern. Für die Universitäten wünsche ich mir ein besseres Betreuungsverhältnis und für Studenten wie Professoren mehr Zeit.
Professor Werner Reinhardt, Präsident der Europa-Universität Flensburg.
Also ich glaube auch, wir werden künftig internationaler sein im Nachwuchs. Ich glaube, dass die Nachfrage nach einem Hochschulstudium hoch sein wird. Ich glaube, dass die Nachfrage nach einem Abschluss als Doktor oder Doktorin hoch bleiben wird. Aber ich bin Optimist. Es sind 100 Schritte zu gehen. 5 haben wir schon geschafft und die anderen werden auch zu packen sein. Und wenn die Politik auch einzieht, dass der Satz stimmt, selig das Land, das viele Doktorinnen und Doktoren hat, dann klappt das schon.
Ja, also Sie würden Ihren Weg auch genauso weitergehen in Richtung Juniorprofessuren, Tenure-Track, Coaching?
Also ich werde schon nachdenklich und ich glaube, wir müssen den Menschen in dieser Lebensphase die Familiengründung auch möglich machen.
An einer Universität zu lehren und zu forschen, das erschien Max Weber vor rund 100 Jahren noch als eine geistesaristokratische Angelegenheit. Ob das heute eine Antwort auf die Frage, wohin vieler universitär qualifizierter ist, das wird sich weisen. Guten Abend.
In einer weiteren Reihe unserer Ausgabe unserer Reihe auf den Punkt Hochschulquartett übertrugen wir live aus dem Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur in Berlin eine Diskussion über das Thema Sackgasse Universität, Hochschulnachwuchs in der Forschungsfalle. Gesprächsteilnehmer waren Professor Guido Bünsdorf, Internationales Zentrum für Hochschulforschung Universität Kassel, Professor Christina Mussold, Institut für Philosophie Universität Leipzig, Präsidiumsmitglied Junge Akademie, Professor Josef Feilschifter, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Frankfurt und erster Vizepräsident des Deutschen Hochschulverbandes, sowie Professor Werner Reinhardt, Präsident der Europa-Universität Flensburg.